Viele kennen sich in der Alten Testament nicht ganz so gut aus. Gerade was diese letzten Tagen von David auch angeht. Wir kennen seine Kinderstundengeschichten, aber jetzt hier, wo Absalom, sein Sohn, tatsächlich den Thron übernimmt und die ganzen Sachen, die da geschehen sind, sind wir meistens ein bisschen so schwammig in unserem Wissen. Wenn wir dann 2. Samuel 17 und 18 anschauen, was wir jetzt hier nicht tun werden, werden wir merken, dass es einen Sohn gab. Der älteste Sohn von David wurde schon getötet. Und dann dieser Absalom, der auch ein Sohn von David war, hat das Gefühl gehabt, er wurde vernachlässigt. Er war ein sehr schöner Mann übrigens, auch einer der schönsten Männer in ganz Israel damals. Seine Haare wurde einmal im Jahr geschnitten und die wogen angeblich auch fast über ein Kilo. Also keine Ahnung, wie man so viel Haare in einem Jahr so haben kann, aber so ist das. Und er war sehr stolz auf diesen Mann. Und dieser Mann hat tatsächlich einen Plan gehabt und dieser Plan fing schon Jahre zuvor an, indem er besonders im Nordtor gesessen hat. Und immer wieder, wenn die Leute kamen zum König David, damals war der König auch ein religiöser Führer, eine politische und auch dafür zuständig um die Gerichte. Auch denn da hat er immer wieder ein Urteile gesprochen, um die Menschen zu helfen, zu wissen, was richtig und was nicht richtig war. Und damals, fast in der gesamten Zeit, wenn man die Bibel anschaut, gab es diesen Nordreich, Israel, und es gab ein Südreich, Juda. Und praktisch nur bei David und damals bei König Salomo gab es diese Sache, das eine vereinigten Reich, aber immer noch hat man immer wieder gewusst, es gibt einen Norden und es gibt einen Süden. Genau wie wenn ich mit meinen Studenten heute rede und sage, wo kommst du her? Ja, ich komme aus dem Osten. Deine Mauer fiel 89 und du wurdest 95 geboren. Es gab da keinen Osten. Ja, also ich komme aus dem Süden. Ja, also man kann das auch in den Dialekt manchmal hören, ob es der Südosten ist, dann dort aus Bayern oder Südwesten, die Schwerschwaben denn da. Aber man hat einfach gewusst, wo man herkommt. Nun, dieser Absalom stand und saß dann Tag für Tag in diesem Nordtor, aus dem die Leute im Norden immer nach Jerusalem gekommen sind. Und er hat immer wieder gesagt, wenn ich König wäre, würde ich vor euch recht sprechen. Aber mein Vater, der König David, natürlich liebt er die Leute im Süden und er wird nicht vor euch kämpfen. Er streute dieses Zweifel. Er streute dieses Unzufriedenheit. Er streute dieses Zwietracht. Und das ist das, was der Teufel immer wieder macht. Er streut etwas in uns hinein. Hat Gott wirklich so gesagt? Meinte Gott es wirklich mit dir gut? Und das hat der Absalom da mit dem Volk gemacht. Und dann hat der schlaue Kerl hat einfach mal Boten losgeschickt, hat gesagt, geh zu allen Städten dann dahin und in ein paar Tagen, zu genau dieser Uhrzeit, ruft er hinaus, König Absalom wurde gekrönt. Er ging im Norden, lässt sich krönen, genau zu diesem Zeitpunkt, und wurde zum König. England kennen wir, der König ist tot, lang lebe der König. Ja, also einer muss sterben und der Neue kommt. Hier fehlte etwas. Es stand nicht da drin, König David ist gestorben und nun bin ich König geworden, sondern seine Botschaft war sehr klar, König Absalom wurde gekrönt. Und auch David hörte davon. Und nun steckt er in ein ganz, ganz großes Gewissenskrise. Was macht er? Will er und kann er gegen seinen eigenen Sohn kämpfen? Könnte ich gegen meinen eigenen Sohn kämpfen? Glaub nicht. Und was tut David? Er flieht. Flieht wieder dahin, wo er auch als junger Mann geflohen ist, Richtung Süden denn da, über den Jordan rüber, nach Judäa denn dort in den Gebirgen. Er wurde von einem reichen Mann die ganze Zeit betreut, hat auch seine Leibgarde mit sich gebracht, hat 10 Frauen zurückgelassen, die auch im Palast alles darauf aufpassen sollte. Und Absalom marschiert da rein, wie der stolze Hengst, die er so dachte, und sagt, ich bin nun König. Er ist sogar so kühn, dass er ein Zelt mit auf den Platz aufgestellt hat, die 10 Nebenfrauen von David genommen hat und mit denen geschlafen, vor alle Augen praktisch oder alle Ohren von Jerusalem sagt, jetzt bin ich König, ich habe es allen gezeigt. Und David ist geflohen. David lebte denn dort auf der Flucht dort auf der anderen Seite des Jordans und überlegt, was kann ich hier machen? Er sammelt um sich herum Männer, nicht weil das tut, sondern weil die Menschen zu ihm auch hingehen und sagen, König, du bist unser König, aber er ist nicht bereit zu kämpfen. Er kommt auch zum Schlacht, Absalom schickte dann auch seine Männer dann David entgegen. David stellt den richtigen Moment, den richtigen Ort da für diesen Krieg, weil er ein erfahrener auch Soldat da ist. Da lassen sich über zigtausende Israeliten sterben dabei, weil dieser Absalom da ein toller Hengst ist, der glaubt, diesen Platz einnehmen zu können. Vergisst gänzlich, dass Gott diese Könige berufen hat. Vergisst gänzlich, dass Gott auch einen Weg hat und wird seinen Weg auch zu Ende durchsetzen. Im Schlacht hat David ein einziger Befehl gegeben. Fasse meinen Sohn nicht an. Niemand darf diesen Mann hier töten. Er ist mein Sohn, ich will ihn gefangen haben, er soll leiden, aber bloß nicht sterben. Ich habe vorher von dieser Harrenden da von Absalom gesprochen. Absalom hat ein schönes Pferd gehabt, ritte durch den Wald und was passierte? Diese Geschichte kennen wir von der Kinderstunde vielleicht. Seine Haare fingen sich dort in den Baum, Pferd geht weiter, er hängt denn da. Und dann der General von David kommt dann dahin, der Joab, und schlachtet ihn. Zuvor hat jemand gesagt, hey, da hängt der König Absalom, der Absalom hängt im Baum. Und der General sagt, warum hast du ihn nicht getötet? Ich hätte dir 2 Silberstücke gegeben und ein Gurt und so weiter. Ich hätte dich da absolut recht beschenkt. Er sagte, auch wenn du mir 1000 Silberstücke gegeben hättest und den ganzen König war ich noch dazu, hätte ich es nicht gemacht. Dein König David sagte, fass ihn nicht an. Und dennoch, der gute Freund und der Tatenvollbringer von David, der Joab, der auch den Ehemann von denn da auch seine Bathsheba getötet hat oder töten ließ, ging hin und hat es getan. Und in dem Moment hat David gesagt, ich kann dich nicht mehr in den Augen sehen. Und jetzt fangen wir genau eben an, in diesem Moment dort in 1. Samuel 19, wo David hört hier von dem Tod von seinem Sohn. Vers 1, diese Worte gaben David einen Stich ins Herz. Er stieg hinauf in das Turmzimmer des Stadttores und weinte. Dabei klagte er ununterbrochen, mein Sohn Absalom, Sohn, ach Absalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Ach Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Jede Vater, jede Mutter kennt dieses Moment, wo man lieber selbst das auf sich genommen hätte. Natürlich ist er auch den Joab absolut stinksauer, hat ihn auch ersetzen lassen von jemand anders, von dem wir gleich hören wollen. David war praktisch in Exil und jetzt ist der Weg frei, zurückzugehen. David stand auf, ging hinunter zum Stadttor, denn da seine Soldaten wurden gemeldet, dass der König wieder dort saß. Und sofort kamen sie und versammelten sie sich vor ihm. Die Menschen wollten bei ihrem König sein, der Mensch wollte da Führung haben, die Menschen wollten wissen, wo es da jetzt lang geht und was jetzt als nächstes getan werden soll. Und in allen Stämmen des Landes warfen sie sich gegenseitig was vor. Wir sind schuld daran, sagten die Menschen, dass König David vor Absalom fliehen und das Gebiet Judäa verlassen musste. Dabei hat er uns doch immer von unseren Feinden befreit. Und auch die Macht der Philister hat er gebrochen. Absalom, den wir zum neuen König gekrönt haben, ist in der Schlacht gefallen. Warum unternimmt niemand etwas, um David zurückzuholen? David sandte die beiden Priester, Sadok und Abiatar, zu den 7 Oberhäupter des Stammes Judas, denn sie sollen ihnen im Namen des Königs ausrichten, wollt ihr die Letzten sein, die mich, euer König, wieder in seinen Palast zurückholen? Die Israeliten haben dies schon lange geplant, wie ich gehört habe. Jetzt fängt etwas an und ich nenne es Kirchenpolitik. Ja, der eine sagt der andere, dass er tun wird und das sollten wir zuvorkommen und mach mal und tu mal und so weiter. Also hier ist ein kleines bisschen ein Schachspiel, der anfängt. David selbst sandte diese Priester hin nach Süden, sagt, holt mich mal zurück. Ich möchte gerne zurückkommen, bittet darum. Denn ich habe schon gehört, im Norden wollen sie es auch. Und da kommt noch David dazu und er sagte dann da, Vers 13, ihr seid doch meine Stammesbrüder und viel näher mit mir verwandt. Warum kommt er ihnen nicht zuvor? Damals, als König David nach Jerusalem gebracht wurde, diese Stadt zum Königsstadt auch erklärt hatte, regierte er fast eine Jahrzehnte lang nur über den Süden, bevor auch der Nordreich sich da auch angeschlossen hatte. Es ist echt erstaunlich zu sehen, diese Verwandtschaft denn dort zu diesem Königreich Judäa, zum König David, und wie der Norden immer wieder ein bisschen außen vor war. Vers 14 sehen wir, wie Amasa, dem Herrführer von Absalom, also der Gegenseiten, wurde jetzt hier eingesetzt statt Joab. Nun, Absaloms Herrführer Amasa sollte die beiden Priester von David ausrichten: Ich schwöre dir, dass ich dich heute an Joabs Stelle zu meinem obersten Herrführer ernenne. Das solltest du dein Leben lang bleiben, denn du bist mein Neffe. Gott soll mich hart bestrafen, wenn ich mein Versprechen nicht halte. Und so gelang es David, die Unterstützung der Judäer zurückzugewinnen. Geschlossen stellten sie sich hinter ihm und ließen ihm sagen: Komm mit deinen Gefolgen wieder nach Jerusalem. Also alles ist vorbereitet. Und nun die Frage ist, und darum geht meine Predigt im Grunde heute: Wie rechnet man nun mit seinen Gegnern ab? Ja, also es gab Leute, die ihn dazu nicht nur ermutigt haben, wegzugehen, sondern ihn beschimpft haben auf diesem Weg dahin, Steine nach ihm geschmissen haben, ihn geflucht haben, gespuckt haben und so weiter. Und wie wird David nun diesen Menschen begegnen? Auch Jesus wurde geflucht, wurde Essenreste nach ihm geschmissen, wurde auch immer wieder auch böse auf dem Weg zum Golgatha auch beschimpft. Und da ist auch die Frage, wie Jesus diesen Menschen begegnet. Und denn für uns nun ist die Frage, wie können wir auch unsere Feinde begegnen? Wie können wir Menschen begegnen, die uns Böses gewünscht haben? Wie können wir sie begegnen, wie Gott das möchte? Vielleicht kann David hier uns ein Vorbild sein. Vers 16. Da trat David den Rückweg an und reichte den Jordan. Immer wieder diesen Scheidepunkt, diese wichtige Sache, wenn man den Jordan überquert hatte, war man endlich in verheißenes Land. Das kennen wir auch denn da von den Israeliten, die aus der Wüstenwanderung waren. Die Männer aus dem Stamm Jude kamen ihm auf der anderen Seite bis nach Gilgal entgegen, um ihm über den Fluss zu gleiten. Da David begnadigte Shimi. Überschrift. Nun, zur gleichen Zeit lief auch der Benjamiter, Shimi, ein Sohn von Gera aus Bahurim, zum Jordan, um David dort zu treffen. 1000 Mann vom Stamm Benjamin waren bei ihm. Das ist schon eine ziemlich große Delegation. Auch Ziba, Sauls frühere Diener, hatten sich seinen 15 Söhnen und 20 Knechten dem Zug angeschlossen. Und sie erreichten den Jordan vor dem König. Shimi, als David ausgezogen ist aus Jerusalem, hat David bös beschimpft. Hat Steine nach ihm geworfen, hat gesagt: Du bist verflucht und der Herr hat jetzt endlich gerecht, denn du bist dran schuld, dass Saul gestorben ist. Wir wissen, David hatte mehrere Gelegenheiten gehabt, Saul umzubringen, tat es nie. Gesagt: Ich darf den Gesandten des Herrn nicht anfassen, ich werde es nicht tun. Und dann diesem Mann hat ihm das immer wieder auf den Kopf geworfen. Und David, als er wegging, sagte: Lass ihn. Vielleicht spricht er doch Gottes Urteil über mich aus. Lass ihn. Und nun kommt er zurück und begegnet genau ausgerechnet diesem Mann. Und dieser Mann hat den Mut, dieser Mann hat den Demut gehabt, zu diesem König hinzukommen, als allerersten zu sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, er geht darüber, sie brachte ein Boot an das gegenüberliegende Ufer, um David mit seinen Gefolgen über den Fluss zu setzen und ihm ihren Dienst anzubieten. Und als David den Jordan überqueren wollte, ging Shimi zu ihm hin, warf sich vor den Boden und sagte, flehte: Mein König, vergib mir. Vergib mir, was ich dir angetan habe, als du Jerusalem verlassen musstest. bitte rechne mir diese große Schuld nicht an. Ich weiß, dass es ein schwerer Fehler war, aber bedenke, mein König, ich bin heute als Erster aus den Nordsternen hierher gelaufen, um dich zu empfangen. Rechne mir meine Schuld nicht an. Das ist Gnade. Wir haben vorher gesungen von Gottes großer Gnade. Wir haben davon gesungen, dass er uns umwickelt mit diesem Lied, auch von Gnade. Gott rechnet unsere Schuld uns nicht an. Das Problem ist, wir Menschen führen Buch. Das und das und dieses und jenes und damals und so weiter und so weiter. Wir führen Buch über diese Schuld und über diese Fehler des anderen. Und dieser Mann kommt hin und bittet um Vergebung. Vielleicht ist das manchmal unser Problem in der christlichen Gemeinde. Oft wird uns vorgeworfen, du vergibst nicht. Aber manchmal wurde noch nie um Vergebung gebeten. Wo sind wir und sagen, tut mir leid, ich habe hier Schuld auf mich geladen. Tut mir leid, ich habe große Fehler gemacht und nun bitte ich um Vergebung. Es ist schwierig, Vergebung auszusprechen, wo noch keine Reue da ist. Doch Gott wird unsere Schuld nicht vergeben, wenn wir nicht um Vergebung bitten. Vergib uns, Herr, unsere Schuld, wie wir vergeben unsere Schuldigen. Wo sind wir bereit, denn da tatsächlich auch unsere Schuld Gott gegenüber auszusprechen? Dieser Mann hat diesen Mut gehabt, das denn zu tun. Dieser Mann war bereit, große Anstrengungen zu unternehmen, um zu zeigen, mein König, mein Herr, vergib mir. Bitte rechne mir diese große Schuld nicht an. Es war ein schwerer Fehler, aber schaue, ich versuche hier eine Wiedergutmachung zu ermöglichen. Und wenn wir über Vergebung sprechen, immer wieder ist es wichtig, dass wir eine Schuld bewusst sind. Dass wir die Schwere auch der Konsequenzen von dieser Schuld bewusst sind. Dass wir bitten um Vergebung und womöglich machen wir auch eine Wiedergutmachung. So, der Neffe von David mischt sich gleich ein und sagt, Shimi verdient den Tod. Er hat den König, den der Herr auserwählt hat, auf übelst beschimpft. Das stimmt. Er hat den Tod verdient. Damals hätte jeder andere König sofort diese Shimi umgebracht. Aber David sagt hier, von dir und deinen Brüdern lasse ich mir nichts mehr vorschreiben. Ihr könnt mich nicht so zu einer Tat verleiten. Von jetzt an bin ich wieder König, darum soll heute kein Israelit hingerichtet werden. Dann wandte der König sich an Shimi und versprach ihm, du musst nicht sterben, ich gebe dir mein Wort. Eigentlich der Lohn der Sünde ist der Tod, nicht wahr? Eigentlich verdienen wir auch den Tod. Für unsere Sünden, für unsere Konsequenzen von unseren Vergehungen. Und dann kommt Jesus hin und sagt, ich unschuldige Jesus, nahm diese Schuld auf mich. Und stellvertretend sterbe ich für dich, damit du mit Gott eine Beziehung haben kannst in aller Ewigkeit. Du musst nicht geistlich sterben, du musst nicht ewig sterben, sondern wir bekommen nun ein neues Leben. Wir werden ewig mit Gott leben können. Eine zweite Sache. Auch denn da kam noch eine zweite Person. David ist noch auf der anderen Seite, noch nicht dort in Juda angekommen. Der Enkel, Sauls Enkel, Mephibosheth, darüber habe ich auch eine Predigt gehalten, kam dem König entgegen. Das war der Mann, wo Jonathan und David waren zusammen und die haben sich gegenseitig versprochen, wir werden dann unser Nachkommen bis in alle Ewigkeiten da schützen. Und David hat einen Palast gebaut, David hatte dafür gesorgt, dass da Frieden im Land ist. Und dann erinnert er sich an sein Versprechen Jonathan gegenüber und fragte, gäbe es sonst im Lande irgendjemand, der ein Nachkommen von Saul ist, damit ich ihm Gottes Güte zuteil werden lassen darf? Wo darf ich Gottes Güte jemand anders zeigen? Und das war dieser Mephibosheth. Und dieser Mephibosheth ging nicht mit David weg, sondern blieb bei Absalom. Obwohl er der Begnadigte des Herrn war, obwohl er am Tisch des Herrn, am Königstisch sitzen durfte, obwohl er nichts verdient hatte. Und als der König fliehen musste, war er ihm nicht treu. Auch Sauls Enkel Mephibosheth kam dem König entgegen. Seit David aus Jerusalem fliehen musste, hatte er als Zeichen der Trauer seine Füßen nicht mehr gewaschen, Igit, den Bart nicht mehr gepflegt, Jaki, und keine frische Kleider mehr angezogen. So wollte er warten, bis David wohlbehalten zurückkehren würde. Als er nun dem König entgegenkam, fragte dieses ihm: Warum bist du nicht mit mir gekommen, Mephibosheth? Er antwortete: Mein König, dafür ist mein Knecht Seba verantwortlich, denn er hat mich belogen oder betrogen. Ich wollte dich begleiten und dafür meinen Esel satten lassen, weil ich ja nicht mehr richtig laufen kann. Doch Seba ist zu mir gegangen und hat mich bei dir verleugnet. Du bist aber klug und weise wie ein Engel Gottes. Tu mit mir, was du für richtig hältst. Tu mit mir, was du für richtig hältst. Interessant, dass auch wenn wir manchmal Gott untreu sind, er bleibt uns treu, nicht wahr? Auch wenn wir manchmal unseren eigenen Weg gehen und dann doch zurückkommen zu Gott, er liebt uns dennoch. Er nimmt uns dennoch an. Vers 29, da steht: Die Familie meines Großvaters hatte den Tod verdient nach allem, was sie dir angetan hat. Trotzdem hast du mich, deinem ergebenen Diener, als Gast an deinem Tisch essen lassen. Da kann ich es nicht wagen, noch mehr von dir zu erwarten. Reden wir nicht mehr davon, sagt David. Ziba und du, ihr sollt auch Sauls Besitz teilen. Ziba kann auch alles haben, erwiderte Mephibosheth. Das Wichtigste für mich ist, dass der König heute unversehrt in seinen Palast zurückkehrt. Auch für mich ist manchmal die Frage, welche Prioritäten haben wir? David bat jetzt Mephibosheth an, Besitz, Geld, wieder Macht zu haben. Woran hängen wir unser Herz? An Besitztümer, Dinge, Autos, Häuser, Urlaub, irgendwas? Oder ist unser Herz darauf gerichtet, dass der König wiederkommt? Dass der Herr wiederkommt? Auch das ist ein ganz wichtiger Moment, wo wir einfach mal überlegen, Herr, wo ist mein Herz? Hängt es daran, in deiner Nähe zu sein, oder hängt es daran, Dinge zu sammeln? Und eine ganz letzte Begegnung hier. Barzillai. Er war ein Mann aus Gilead und war vom Roglem gekommen, um den König über den Jordan auch zu begleiten und sich dann von ihm zu verabschieden. Barzillai war 80 Jahre alt. Ein paar 80-Jährigen haben wir schon im Raum. Er hatte David, denn da in Mahanaim, keine Ahnung, mit allem versorgt, was dieses zum Leben brauchte, denn er war sehr reich. Als David denn auf der Flucht war, hat er ihm geholfen. Und jetzt lud den König ihm ein. Komm mit mir nach Jerusalem an meinen Hof. Es wird dir nichts fehlen. Doch Barzillai lehnte ab. Ich habe nicht mehr lange zu leben. Warum soll ich da noch nach Jerusalem ziehen? 80 Jahre bin ich schon nun alt. Und es fällt mir schwer, klare Gedanken zu fassen. Ich schmecke kaum noch, was ich esse oder trinke. Und den Gesang deiner Sänger und Sängerin höre ich nicht mehr gut. Ich würde der König meine Last doch nur noch zum Lastwagen. Eine tolle Beschreibung vom Älterwerden, nicht wahr? Das ist genau, ein paar Leute nicken, ja. Also mit dem Geschmack, das mit dem Gehör und so weiter, ist einfach, wenn man 80 wird, wird anders. Tut mir leid. Und er sagte jetzt hier, nein, deine Einladung kann ich nicht annehmen. Ich will dich nur noch über den Jordan begleiten. Und dann lasse mich zurückkehren. Denn ich möchte in meiner Heimatstadt sterben, dort, wo schon mein Vater und meine Mutter begraben sind. Doch mein Sohn Kimham kann ja mit dir ziehen und dir dienen. Setz ihn dort ein, wo du ihn gebrauchen kannst. Da antwortete David: Ja, Kimham soll mit mir kommen. Ich werde alles für ihn tun, was du wünschst. Und wenn ich dir sonst noch Gutes erweisen kann, dann sag es ruhig, ich erfülle dir jede Bitte. Es gibt Momente, wo man tatsächlich sagen muss, ich kann nicht mehr. Ich bin 70, ich bin 80, ich bin was auch immer und ich muss das an der nächste Generation weitergeben. Das ist legitim und auch gut so. Wie hat David nun die verschiedenen Leute begegnet? Der erste Person, der ihm übelst beschimpft hatte, hat er begnadigt. Du wirst nicht sterben. Obwohl die Leute links und rechts ihm gesagt haben, er verdient es, zu sterben. Nein, heute soll Gnade lassen. Mephibosheth, der ihm Stich gelassen hat, denn er so viel gegeben hat, und er fällt auf eine Lüge ein, der da hat mich betrogen oder belogen, auch dafür da sagt, in Ordnung. Da, wo du untreu warst, werde ich treu sein. Und die Menschen, die ihm Gutes getan haben, die Menschen, die zu ihm gestanden haben, die Menschen, die ihm unterstützt haben, denn ein paar hundert Männer dort in den Gebirgen durchzufuttern, das kostet aber Tausende von Euro pro Tag wahrscheinlich. Und da war jemand, der ihn unterstützte. Und David wollte es zurückgeben. Aber konnte gar nicht. Er sagt, nein, will ich nicht. Ich habe genug. Was soll ich denn bei dir auf deinem Königshof? Aber er war klug genug, an die nächste Generation zu denken. Sag, hier, nimm nun meinen Sohn. Nun nimm mal die nächste Generation und mach nun weiter. Das ist ein ganz, ganz großer Schlüssel für jede Gemeinde, für jeden Bereich auch im Leben. Wo geben wir nun das weiter? Und an wen? Haben wir überhaupt Leute, an denen wir es weitergeben können und dürfen? Und da ist auch eine ganz große Frage, die mit mir immer wieder auch herumschwirrt. Herr, wo darf ich jetzt schon Dinge weitergeben an andere? Ich möchte mit unserem Schluss hier beten. Herr, diese Geschichte wurde wahrscheinlich selten gepredigt. Aber da ist doch einiges daraus für uns zu lernen, wie wir mit Menschen umgehen, die uns Böses gewünscht haben. Da ist so viel da drin zu sehen, wie Leute, die uns im Stich gelassen haben, wie wir auch mit denen umgehen dürfen. Aber auch da ist viel drin, Herr, für die Menschen, die uns eine große Unterstützung waren, wie wir auch mit dieser Dankbarkeit einfach mal zurückgeben zu können, einfach handhaben dürfen. Du hast uns so viel gegeben, Herr. Hilf uns, das immer wieder zurückzugeben. Hilf uns, das an die nächste Generation weiterzugeben. Hilf uns, Vater, einfach mal deinen Weg zu sehen. Ich danke dir für David. Ich danke dir, dass ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Danke, Herr, dass er einfach bereit ist, dir zu gehorchen in vielen verschiedenen Bereichen seines Lebens. Und danke, Vater, dass die Bibel ihm zeigt, wie ein wahrer Mensch war, mit Fehlern, mit Schwächen, mit einfach ganz großen Flecken auf seinem Glaubensausweis. Und dennoch nimmst du uns an, genau wie David. Und ich danke dir dafür, dass du gute Pläne mit uns hast, dass du unseren Weg begleitest und dass du bei uns bist. In guten, in wenige guten und sogar auch in schwere Zeiten, Herr. Danke. Amen. Gut, zum Schluss singen wir noch unser Abschlusslied. Dabei wird auch die Kollekte eingesammelt. Und danach möchte ich uns segnen. Ja? Good. Es wird warm.